Das göttliche Wort von Emanuel Swedenborg. Das ist der zweite Teil der Lesung und fängt an in dem Buch mit Kapitel 3. Der buchstäbliche Sinn des Wortes ist Grundlage, Hülle und Stütze seines geistigen und himmlischen Sinnes. In allem Göttlichen findet sich ein Erstes, ein Mittleres und ein Letztes. Und zwar schreitet das Erste durch das Mittlere zum Letzten fort und hat so Dasein und Bestand. Ferner ist das Erste im Mittleren und durch dieses im Letzten. In dieser Beziehung ist also das Letzte das Zusammenfassende. Und weil es das Zusammenfassende und zugleich die Grundlage ist, so ist es auch die Stütze. Infolgedessen besteht jedes Ding in der Welt, sofern es vollständig ist, aus einem Dreifachen, nämlich aus einem Ersten, Mittleren und Letzteren. Wer dies versteht, der versteht auch, dass jedes göttliche Werk vollendet und vollkommen ist im Letzten und dass hier die Fülle ist, weil im Letzten die vorhergehenden Stufen beisammen sind. Aus diesem Grunde bezeichnet die Zahl 3 im göttlichen Wort das Vollendete und Vollkommene, sowie auch das Ganze, in dem alles beisammen ist. Da dies die Bedeutung jener Zahl 3 ist, so erscheint sie überall dort im Wort, wo dergleichen Dinge angedeutet werden, zum Beispiel in folgenden Stellen. Jehova rief dreimal dem Samuel, und dieser lief daraufhin dreimal zu Eli. Beim dritten Male aber verstand Eli den Grund. Erstes Buch Samuel 3. Weiter. Jesus sagte, das Himmelreich sei gleich einem Sauerteig, den ein Weib nahm und in drei Maß Mehl einknetete, bis das Ganze durchsäuert war. Matthäus 13. Jesus sagte zu Petrus, dieser werde ihn dreimal verleugnen. Matthäus 26. Dreimal fragte Jesus den Petrus, liebst du mich? Johannes 21. Jonas befand sich 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des großen Seetieres. Jonas 2. Und weiter, Jesus sagte, man solle den Tempel abbrechen. Und er werde ihn in 3 Tagen wieder aufrichten. Matthäus 26. In Gethsemane betete Jesus 3-mal. Auch Matthäus 26. Und die Auferstehung Jesu fand am 3. Tage statt. Matthäus 28. Darüber hinaus wird die Zahl 3 an vielen anderen Stellen genannt. Und zwar, wie gesagt, immer dann, wenn von einem beendeten und vollständigen Werk die Rede ist. Denn dies wird durch jene Zahl bezeichnet. Es gibt 3 Himmel, einen obersten, einen mittleren und einen untersten. Der oberste bildet das himmlische Reich des Herrn, der mittlere sein geistiges und der unterste sein natürliches Reich. Dementsprechend gibt es im göttlichen Werk 3 Sinne, einen himmlischen, einen geistigen und einen natürlichen. Damit ist die Beschaffenheit des Wortes klar. In seinem buchstäblichen oder natürlichen Sinn liegt ein innerer oder geistiger Sinn verborgen und in diesem wiederum ein innerster oder himmlischer Sinn. Und so ist der letzte, der natürliche oder buchstäbliche Sinn Hülle, Grundlage und Stütze der beiden inwendigeren Sinne. Daraus folgt, dass das göttliche Wort ohne seinen buchstäblichen Sinn wie ein Palast ohne Grundmauer wäre, also wie ein Palast, der in der Luft, nicht auf der Erde stünde und daher nur einen Schatten seiner selbst darstellte und verschwände. Ferner wäre das Wort Gottes ohne den Buchstabensinn wie ein Tempel mit zahlreichen Heiligtümern und einem Allerheiligsten im Zentrum, jedoch ohne Dach und Wände, die diese heiligen Dinge schützen, sodass sie von Dieben geraubt und von wilden Tieren und Vögeln beschädigt und zerstreut würden. Gerade so wäre es der Stiftshütte der Kinder Israels in der Wüste ergangen, die in ihrem Innern den goldenen Leuchter, den goldenen Altar mit dem Räucherwerk und den Tisch mit den Schaubroten, in ihrem Innersten aber die Bundeslage barg. Wenn dies alles nicht durch Vorhänge, Decken und Säulen, also durch ihr letztes Äußeres geschützt worden wäre. Ja, ohne seinen buchstäblichen Sinn wäre das göttliche Wort wie ein menschlicher Leib ohne die umhüllende Haut und ohne die Stütze der Knochen. Alles, das er enthält, würde auseinanderfallen. Deshalb heißt es auch bei Jesaja, dass Jehova über alle Herrlichkeit eine Decke oder Hülle erschaffen habe. Jesaja 4. Kapitel 4. Das göttliche Wahre ist im Buchstabensinn des Wortes in seiner Fülle, seinem Heiligtum und seiner Macht. Im Himmel wie auch in der Welt bestehen zwei unterschiedliche Ordnungen. Eine Ordnung der Aufeinanderfolge und eine Ordnung der Gleichzeitigkeit. Nach der ersten Ordnung der Aufeinanderfolge kommt und folgt eins nach dem anderen, vom obersten bis zum untersten. Nach der letzteren aber, der Gleichzeitigkeit, ist eins neben dem anderen, vom innersten bis zum äußersten. Die Ordnung der Aufeinanderfolge ist wie eine Säule, die von der Spitze bis zur Basis in verschiedene Stufen eingeteilt ist. Die Ordnung der Gleichzeitigkeit hingegen ist wie ein Werk, das in konzentrischen Kreisen vom Mittelpunkt bis zur äußersten Peripherie zusammenhängt. Die Ordnung der Aufeinanderfolge aber wird im Letzten, also im Natürlichen, auf folgende Weise zur Ordnung der Gleichzeitigkeit. Das Höchste der aufeinanderfolgenden Ordnung nämlich wird zum Innersten der gleichzeitigen Ordnung und das Unterste der aufeinanderfolgenden Ordnung zum Äußersten der gleichzeitigen Ordnung. Es ist damit vergleichsweise wie mit jener gestuften Säule, wenn man sich vorstellt, dass sie in sich selbst zusammensinkt und einen zusammenhängenden Körper auf der gleichen Ebene bildet. So entsteht aus dem Aufeinanderfolgenden das Gleichzeitige, und zwar in allem und jedem, in der natürlichen wie auch in der geistigen Welt. Überall nämlich findet sich ein Erstes, ein Mittleres und ein Letztes. Überall strebt das Erste durch das Mittlere zu seinem Letzten hin. Es ist jedoch wohl zu merken, dass es gerade der Reinheit gibt, nach denen sich beide Arten der Ordnung abwickeln. Wir wollen dies nun auf das Wort zur Anwendung bringen. Das Himmlische, das Geistige und das Natürliche gehen vom Herrn in aufeinanderfolgender Ordnung aus. Im Letzten aber sind sie in gleichzeitiger Ordnung. Daher sind der himmlische und der geistige Sinn des Wortes in dessen natürlichem Sinn beisammen. Sobald man dies einmal begriffen hat, sieht man, wie der natürliche oder buchstäbliche Sinn des Wortes die Hülle, Grundlage und Stütze seines geistigen und himmlischen Sinnes darstellt. Sieht man ferner, wie in ihm, also im natürlichen Sinn, das göttlich Gute und Wahre in seiner Fülle, seinem Heiligtum und seiner Macht ist. Aus all dem geht klar hervor, dass das Wort recht eigentlich erst in seinem Buchstabensinn das Wort ist. Denn inwendig in diesem ist Geist und Leben. Darum sagt der Herr, die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist und Leben. Und sind Leben. Johannes 6. Die Wahrheiten des Buchstabensinnes sind zum Teil nicht nackte Wahrheiten, sondern Scheinwahrheiten. Und ähnlich wie die Gleichnisse und Vergleiche auf die natürlichen Dinge gegründet. Das heißt, der Fassungskraft einfacher Menschen oder Kinder angepasst. Da sie aber zugleich Entsprechungen sind, so sind sie die Behälter und Wohnungen des echten Wahren, sind die Gefäße, die das echte Wahre enthalten. Ähnlich wie ein kristallner Pokal den edlen Wein, wie eine silberne Schale die wohlschmeckenden Speisen. Ähnlich auch wie die Kleider, die ihre Träger umhüllen, oder wie die Windeln des Kindes oder die Gewänder eines jungen Mädchens. Die nackten Wahrheiten selbst, welche eingeschlossen, verhüllt, bekleidet oder umfasst werden, finden sich im geistigen Sinn. Das nackte Gute im himmlischen Sinn des göttlichen Wortes. Dies jedoch soll durch Stellen aus dem Wort belegt werden. Jesus sagte: Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, dass ihr die Außenseite des Bechers und der Schüssel reinigt, inwendig aber sind sie gefüllt mit Raub und Unmäßigkeit. Du blinder Pharisäer, mache zuerst den Inhalt des Bechers rein, damit auch seine Außenseite rein sei. Matthäus 23. Der Herr spricht hier durch Gleichnisse und Vergleiche, die zur selben Zeit Entsprechungen sind. Er erwähnt Becher und Schüssel. Der Becher aber bedeutet nicht nur, sondern bezeichnet auch das Wahre des göttlichen Wortes. Deutet er doch auf seinen Inhalt, den Wein. Und der Wein bezeichnet die Wahrheit. Ebenso deutet die Schüssel auf die Speise, die sie enthält. Diese aber bezeichnet das Gute. Die Forderung, das Innere des Bechers und der Schüssel zu reinigen, zielt also auf die Reinigung der inwendigen Bereiche seines Gemütes, nämlich des Willens und des Verstandes durch das Wort. Der Nachsatz, damit auch seine Außenseite rein wird, besagt, dass auf diese Weise auch das Äußere gereinigt sei, nämlich die Handlungen und Worte, die ihr Wesen vom Inneren empfangen. Jesus sagte ferner: Es war ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und Byssus und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Ein Armer aber, mit Namen Lazarus, lag vor seiner Türe, der war mit Geschwüren bedeckt. Lukas 16. Auch hier sprach der Herr in Gleichnissen und Vergleichen, die in Entsprechungen bestanden und Geistiges in sich schlossen. Unter dem reichen Mann ist das jüdische Volk zu verstehen, weil es das Wort mit all seinen geistigen Reichtümern besaß. Purpur und Byssus, mit denen er bekleidet war, bezeichnen das Gute und Wahre des Wortes. Der Purpur das Gute und der Byssus das Wahre. Dass er alle Tage herrlich und in Freuden lebte, bedeutet den Genuss, den ihnen der Besitz des Wortes bereitete, aus dem sie im Tempel und in den Synagogen vieles vernahmen. Unter dem armen Lazarus sind die Heiden zu verstehen, die das Wort nicht hatten. Dass sie von den Juden verachtet und verworfen waren, wird dadurch angezeigt, dass Lazarus vor der Türe des Reichen liegen musste. Und dass die Heiden infolge ihrer Unkenntnis der Wahrheit in vielen Irrtümern befangen waren, wird dadurch bezeichnet, dass Lazarus von Geschwüren bedeckt war. Die Heiden wurden aber gerade darum durch Lazarus dargestellt, weil der Herr die Heiden ebenso liebte wie den Lazarus, wie aus folgenden Stellen ersichtlich ist. Er liebte den Lazarus, den er von den Toten auferweckte. Johannes 11. Und lag mit ihm zu Tische. Johannes 12. Das Wort ist durch seinen himmlischen Sinn im Allerinnersten wie eine ruhige, doch zündende Flamme. In seinem Mittleren aber durch den geistigen Sinn wie ein erleuchtendes Licht. Daher ist das Wort in seinem Letzten durch den natürlichen Sinn wie ein durchsichtiger, beide Einflüsse in sich aufnehmender Gegenstand, der von der Flamme die Röte des Purpurs und vom Licht das Weiß des Schnees zeigt. Es ist also teils wie ein Rubin, teils wie ein Diamant, von der himmlischen Flamme wie ein Rubin, vom geistigen Licht wie ein Diamant. Infolgedessen wird das Wort in seinem Buchstabensinn bezeichnet durch die kostbaren Steine, aus denen die Fundamente des neuen Jerusalems bestanden, werden die Wahrheiten des Buchstabensinnes des Wortes bezeichnet. Oben wurde festgestellt, dass es auch in der geistigen Welt Edelsteine gibt und dass diese geistigen Edelsteine ihren Ursprung in den Wahrheiten im Buchstabensinn des Wortes haben. Dies mag zwar unglaubhaft erscheinen, ist aber dennoch wahr. Deshalb sind überall dort, wo im Wort Edelsteine erwähnt werden, darunter im geistigen Sinne Wahrheiten zu verstehen. Dass diese kostbaren Steine, aus denen, wie es heißt, die Fundamente der Stadtmauer des neuen Jerusalems gebaut waren, die Wahrheiten der Lehre einer neuen Kirche bezeichnen, ergibt sich daraus, dass unter dem neuen Jerusalem die neue Kirche hinsichtlich der Lehre aus dem Wort verstanden wird. Denn unter seiner Mauer und unter den Fundamenten der Mauer kann man gar nichts anderes als das Äußere des Wortes verstehen, das heißt seinen Buchstabensinn. Ist es doch eben dieser Buchstabensinn, aus dem die Lehre und die Lehre, aus der die Kirche hervorgeht. Der Buchstabensinn ist daher wie die Mauer auf ihren Fundamenten, die die Stadt umgibt und schützt. Über das neue Jerusalem und dessen Fundamente heißt es in der Offenbarung folgendermaßen: Der Engel maß die Mauer der Stadt Jerusalem, 144 Ellen, das Maß eines Menschen, das ist eines Engels. Und die Mauer hatte 12 Gründe, mit allerlei edlen Gesteinen geschmückt. Der erste Grund war ein Jaspis, der zweite ein Saphir, der dritte ein Chalcedon, der vierte ein Smaragd, der fünfte ein Sardonyx, der sechste ein Sarda, der siebte ein Chrysolith, der achte ein Beryl, der neunte ein Topas, der zehnte ein Chrysopras, der elfte ein Hyazinth, der zwölfte ein Amethyst. Die 12 Gründe der Mauer bestanden aus ebenso vielen Edelsteinen, weil die Zahl 12 die Gesamtheit alles Waren aus dem Guten, hier also alles zur Lehre Gehörendes, bedeutet. Ähnliches bezeichnen auch die kostbaren Steine im Garten Eden, in dem der König von Tyrus gewesen sein soll. Bei Ezechiel liest man: König von Tyrus, du warst das urbildliche Siegel, voll Weisheit und voll vollendeter Schönheit. In Eden, dem Garten Gottes, warst du. Warst bedeckt mit allerlei Edelsteinen, Rubin, Topas und Diamant, Charschisch, Sardonyx und Jaspis, Saphir, Chrysopras und Smaragd und von Gold die Arbeit der Fassung. Ezechiel 28. Tyrus bezeichnet im göttlichen Wort die Kirche hinsichtlich der Erkenntnisse des Guten und Wahren. Der König, das Wahre der Kirche, der Garten Eden, die Weisheit und Einsicht aus dem Wort und die kostbaren Steine, die Wahrheiten, sofern sie das Gute durchschimmern lassen, wie dies beim Buchstabensinn des Wortes zu beobachten ist. Weil diese Wahrheiten durch die kostbaren Steine vorgebildet werden, so werden sie seine Bedeckung genannt. Oben wurde ausgeführt, dass der Buchstabensinn das Innere des Wortes bedeckt.